Ist dies der Tag, an dem ich sterbe? Li Kuans Vater hatte seinem Sohn von klein auf beigebracht, sich diese Frage jeden Tag zu stellen. Er erzählte ihm, eines Tages wird die Antwort Ja sein. Und für diesen Tag musst du bereit sein. Ist dies der Tag, an dem ich sterbe? So beginnt ein Buch, das ich vor einiger Zeit gelesen habe. Und in diesem Buch geht es um einen gewissen Li Kuan. Li Kuan ist ein chinesischer Christ, der viel verfolgt wird und viel erleidet. Und das Buch hört dann auf mit diesem Tag. Dieser Tag tritt ein, wo Li Kuan stirbt. Und er hatte sich sein Leben immer wieder die Frage gestellt, ist dies der Tag, an dem ich sterbe? Und irgendwann war der Tag da. Und das Schöne ist in diesem Buch, es ist eine fiktive Geschichte, aber eine sehr gute Geschichte. Das Schöne ist an diesem Buch, Li Kuan ist bereit. Er war verfolgt, er hat gelitten, aber er wusste, eines Tages kommt der Zeitpunkt, wo er Jesus entgegentritt. Und er war bereit. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen will, ist die Frage, bist du bereit für die Ewigkeit? Bist du bereit für den Tag, an dem du stirbst? Ich weiß nicht, wir stellen uns diese Frage nicht so oft. Ich selber stelle sie mir nicht so oft und es war für mich mal wieder an der Zeit, mir das wirklich vor Augen zu rufen. Leben wir mit dieser Perspektive, dass es da einen Tag kommen wird, wo wir von dieser Erde abtreten und in die Ewigkeit eintreten werden. Die Frage ist nur, wo wird die Ewigkeit verbringen? Ich rede heute Morgen vor allen Dingen zu Menschen, die sich zu Jesus bekennen. Und Menschen, die sich nicht zu Jesus bekennen, denen droht eine ganz andere Ewigkeit, eine Ewigkeit in der Hölle. Aber hier ist heute Morgen die Frage im Raum, können wir zuversichtlich diesem Tag entgegenblicken, wo wir aufhören, hier auf Erden unser Leben zu leben? Und mein Blick heute Morgen soll ein wenig mit uns ans Ende gehen und wo wir dann zurückschauen und unser Leben aus der Perspektive des Endes her betrachten. Denn eines steht fest, unser Leben ist kurz. Wir haben nur eine begrenzte Zeit und dieses Leben und was wir hier leben, hat Bedeutung und wir werden eines Tages vor dem Herrn stehen. Das ist eine Realität, die viele Christen Tag aus, Tag ein vergessen. Aber dieser Tag wird kommen. Und deswegen möchte ich uns herausfordern, wir finden nicht umsonst in diesem Buch Gottes Wort Menschen, die bereit waren. Nicht nur Li Kuan war bereit, weil er sich diese Frage stellte, sondern auch der gewisse Apostel Paulus war zu dem Zeitpunkt, wo er dem Tod entgegenblickte, er war bereit. Er wusste, ich kann zuversichtlich meinem Herrn entgegentreten. Und in seinem letzten Brief von Paulus, im 2. Timotheusbrief, da schreibt Paulus seinem Jünger einige Anweisungen und wünscht sich, dass dieser junge Mann ein Leben lebt mit der Perspektive der Ewigkeit, mit dem Ende im Herzen. Und in diesem Brief, dem 2. Timotheusbrief, da erzählt Paulus so richtig von seinem Herzen. Das ist so ein richtig persönlicher Brief und ich liebe diesen Brief, weil man merkt, da ist einer, der schreibt seinem Jünger, dem Timotheus, was ihm jetzt wichtig ist. Jetzt, wo der große Missionar und der Apostel Paulus im Gefängnis sitzt, alle haben ihn verlassen, er sitzt dort ganz allein und er weiß, der Tod wartet auf ihn. Und was ist da dem Paulus wichtig? Was möchte er da an diesem Moment weitergeben? Und neben all den Anweisungen, die Paulus dem Timotheus weitergibt, kommt er am Ende seines Briefes in Kapitel 4 zu dem Punkt, wo er sagt, Timotheus, ich werde von dieser Erde abtreten. Aber ich brauche Leute, die übernehmen. Und Timotheus, du bist der junge Mann, der jetzt weitermachen darf. Du darfst den Stab übernehmen von meiner Arbeit, von meinem Dienst. 30 Jahre habe ich für den Herrn gearbeitet und gedient. Und Timotheus, jetzt bist du dran. Und heute Morgen wird dieser Stab, denke ich, weitergereicht an eine Christenheit und an eine Gemeinde in Bad Krozingen. Und Paulus reicht uns eigentlich den Stab und sagt uns, Freie Christusgemeinde, jetzt seid ihr dran. Ich werde geopfert. Ich bin bald nicht mehr da. Aber ihr seid da. Und dann ist es interessant, was Paulus dann so schreibt. Dieser große Diener, und das müssen wir uns vor Augen führen, dieser große Missionar, der so viel bewegt hat wie kein anderer außer Jesus hier auf der Erde für uns Christen, der sitzt am Ende seines Lebens in einem dreckigen Loch, verlassen von allen. Aber das Schöne ist, dieser Mann, der ist nicht verbittert. Dieser Mann ist nicht voller Zweifel, voller Hoffnungslosigkeit, sondern dieser Mann ruht wirklich in Gott. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in Gott. Und das hat Paulus erlebt. Er war voller Zuversicht, obwohl er wusste, Nero und das Fallbeil erwarten ihn. Und die Frage ist, wie können wir jetzt seine Einstellung denn lesen? Und da lade ich ein, dass wir jetzt diese Einstellung von Paulus mal anschauen. Wie denkt ein Mann, der dem Tod entgegenblickt, der wusste, er ist bereit? Und diese Verse in 2. Timotheus 6, 4, Verse 6 bis 8, die können wir gerne mal lesen. 2. Timotheus 4, 6 bis 8. Denn ich werde schon geopfert. Paulus sagt, Timotheus, du musst weitermachen. Denn ich werde schon geopfert. Und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also das ist die Aussage und die Perspektive von einem Mann, der bereit ist, der alles getan hat. Und ich möchte uns heute Morgen diese allgemeine Frage stellen, bist du bereit für die Ewigkeit? Und dann, wenn du an dein Ende denkst, bist du bereit für die Ewigkeit, ist ein wenig verschoben, bist du bereit für die Ewigkeit, wenn du an dein Ende denkst? Und das ist das, was Paulus hier deutlich macht. Er weiß, sein Ende steht bevor. Und er schreibt jetzt einem jungen Mann und sagt dem Junge, du musst übernehmen. Du musst weitermachen. Und hier sagt er dann, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Und Paulus meint, das ist seine letzte Aufgabe. Im Alten Testament gab es die Opfer und das letzte Opfer aller Opfer war das Trankopfer. Und in Philippa schreibt Paulus davon, dass er als Trankopfer ausgegossen wird. Und hier auch. Er hat sein Leben lang Opfer gebracht. Und jetzt wird sein Leben noch als Trankopfer geopfert. Der letzte Akt, in dem Paulus seine Opferbereitschaft deutlich macht, ist, dass er bereit ist, sein Leben zu lassen. Und was uns hier beeindrucken sollte, ist die Gelassenheit, mit der Paulus dieser Situation entgegenblickt. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Paulus spricht hier nicht vom Tod, sondern Paulus spricht hier von einem Abtreten, von einem Abschied nehmen. Er weiß, seine Zeit hier auf der Erde ist zu Ende. Es ist alles getan. Die Kräfte sind verbraucht, das Leben ist gelebt. Und es gibt nichts mehr zu tun. Und den Auftrag, den er hatte, den hat Paulus vollbracht. Er hat alles getan. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und diese innere Gewissheit, die er hier hat, die zeugt von einem Triumph, von einer Gewissheit, ja, ich hab's wirklich vollbracht. Und die Frage ist, was machen wir damit? Ich möchte dich fragen, kannst du dir einen edleren Weg vorstellen, Abschied zu nehmen von dieser Erde, als zu sagen, was ich zu tun hatte, habe ich getan. Ich habe alles, was in meinen Möglichkeiten lag, unternommen. Ich habe für den Herrn gelebt. Was Gott von mir wollte, habe ich getan. Es gibt nichts mehr zu tun. Ich bin bereit, meinem Herrn entgegenzutreten. Mann, wie schön wäre das, wenn wir das alle sagen könnten. Alles ist getan. Ich muss bekennen, hier steht nicht ein zweiter Paulus, der das sagen kann. Hier vorne steht einer, der selber damit ringt und der selber sich fragt, Danny, 8 Jahre gläubig, 2 Jahre hier in der Gemeinde, 2 Jahre und 2 Wochen auf den Tag. Danny, wie sieht's aus? Hast du alles getan? Hast du gelebt mit der Perspektive, dass deine Zeit hier auch mal zu Ende gehen wird? Hast du gelebt mit der Perspektive, dass dein Leben zu Ende gehen wird? Und ich muss bekennen, nein, oft habe ich es nicht. Aber ich wünsche es für mich und ich wünsche es mir für uns, dass wir so leben. Ich weiß nicht, wie du auf dein Leben schaust, was du für Ansprüche hast an dein Leben. Aber ich frage dich, wenn du gläubig bist, gibt es nichts Schöneres, als so zu leben? Zu wissen, ja, ich habe alles getan, ich will bereit sein, ich will alles getan haben, was in meinen Möglichkeiten lag. Ehrlich gesagt, wie viel Zeit bleibt dir? Wie viel Zeit bleibt mir, das zu tun, was zu tun ist? Oder die Frage, die Liko an sich stellte, ist dies der Tag, an dem ich sterbe? Ist der Tag morgen der Tag, an dem du sterben wirst? Ich meine, da möchte man ja nicht dran denken und unsere Kultur, die verleugnet und schiebt den Tod ja ganz weit hinaus. Aber die Realität des Todes können wir nicht leugnen. Und dass auch du eines Tages unter die Erde kommen wirst, das will ich dir ganz deutlich sagen. Und die Frage ist nur, wie lebst du für diesen Tag? Was hat das für Auswirkungen in dir und in mir? Wie viel Zeit bleibt uns dann? Paulus macht uns hier eigentlich deutlich, er lebt mit dem Ende und er ist bereit. Ich meine, wenn ich mich hier an die älteren Leute an uns wende, die haben ihr Leben gelebt. Und sie können bekennen, keiner der Tage ist rückgängig zu machen. Es ist gelebt. Und es ist nichts mehr gut zu machen. Und ich weiß nicht, ob die alten Leute nicht manchmal auch sagen würden, hätte ich doch nicht mehr für diesen Tag gelebt. Hätte ich doch noch mehr mit dieser Perspektive gelebt. Ich werde meinem Herrn entgegentreten. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich habe Angst vor diesem Tag, wenn ich alt bin und dann sagen muss, Danny, hättest mehr tun können. Danny, du wirst in 1, 2 Jahren oder vielleicht auch in ein paar Wochen dem Herrn entgegentreten. Was wirst du dann haben? Und diese Frage müssen wir uns stellen. Und dann die weitere, ja, und was jetzt, wenn wir an das Ende denken und wenn wir wissen, okay, das Ende kommt, unausweichlich für jeden Menschen, was machen wir dann? Paulus wusste von seinem Ende, er schreibt davon, aber dann in Vers 7 geht er einen Schritt weiter und erzählt, er hat mit dem Ende im Blick gelebt und das hatte Auswirkungen auf sein Leben. Und deswegen die zweite Frage, bist du bereit für die Ewigkeit, wenn du an dein Leben denkst? Hat das Auswirkungen auf deinen Alltag, diese Sichtweise zu wissen, da kommt eine Begegnung mit Jesus. Der Paulus hat hier dieses tiefe Vertrauen und dieses Bewusstsein, richtig gelebt zu haben. Und wie hat Paulus gelebt? Das ist hier das, was dann wichtig ist. Wenn wir bereit sein wollen für die Ewigkeit, wie sollen wir dann leben? Und das macht Paulus deutlich in 3 Aussagen. Er hat den guten Kampf gekämpft. Und für uns ist eigentlich dann die Anforderung oder die Herausforderung, wie sollen wir das leben? Paulus hat den guten Kampf gekämpft, dann sollen wir den guten Kampf kämpfen. Kämpfe den guten Kampf. Wenn du bereit sein willst für die Ewigkeit, dann kämpfe den guten Kampf den Paulus gekämpft hat. Und dazu fordert Paulus auch den Timotheus auf in Kapitel 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und die Frage, worin besteht dieser Kampf? Ganz gewiss nicht aus irgendwelchen bewaffneten Armeen, die sich gegenübertreten. Nein, dieser Kampf ist mehr beschrieben in einem Boxkampf oder in einem Ringkampf oder in einem Rennlauf, den Paulus bestritt. Und deswegen geht es dem Paulus auch hier in diesem Kampf nicht um den Kampf eigentlich, sondern er bezeichnet den Kampf als etwas Gutes. Warum macht er das? Weil es nicht sein Kampf ist, sondern es ist der Kampf für die Sache Gottes. Und wenn wir uns mal fragen, wofür hat denn Paulus gekämpft, wenn er hier sagt, er hat den guten Kampf gekämpft, dann habe ich mir mal ein wenig Paulus Leben und seine Einstellung angeschaut und dann denke ich, kann man so 5 Punkte herausgreifen, die Paulus auch zeichneten. Als Kämpfer natürlich. Und die erste Richtung, für die Paulus gekämpft hatte, Paulus kämpfte dafür, dass Jesus Christus durch sein Leben verherrlicht wird. Das war sein oberstes Ziel. Als zweites, Paulus kämpfte dafür, dass das Evangelium sich verbreitete. Dafür hat er gelebt. Dafür hat er gekämpft, dafür hat er gelitten. Als drittes, Paulus hat dafür gekämpft, dass die zum Glauben gekommenen weitergebracht werden. Er wollte nicht nur Menschen mit dem Evangelium anvertrauen und sagen, so, Gebet gesprochen, gläubig, okay, weiter. Es war sein innerster Antrieb, dass diese Menschen wachsen im Glauben. Er hat für sie gebetet, Tag aus, Tag ein, er hat ihnen Briefe geschrieben und manchmal kannte er sie gar nicht. Und hat trotzdem gesagt, Leute, Kolosser, ihr in Kolosse, ich bete für euch, ich schreibe euch einen Brief. Und dann als viertes, Paulus kämpfte dafür, dass die richtige Lehre verteidigt wurde. Der Brief an die Galater ist eine einzige Kampfschrift dafür, dass diese Galater begreifen, dass Rechtfertigung allein durch Glauben der Weg ist, den wir Christen zu gehen haben. Und dann als fünftes, Paulus kämpfte, indem er für Christus gelitten hat. Das war Paulus sein guter Kampf. Für Jesus zu leben, dass die Botschaft von Jesus zu den Menschen kommt, dass Menschen in Jesus weiterkommen, in ihrem Glauben wachsen, dass die Lehre von Jesus bewahrt wird, richtig verkündigt wird und dass dafür nahm er unermessliche Leiden auf sich. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, ich möchte dich fragen, in diesen 5 Punkten, findest du dich da irgendwo wieder? Findest du dich da irgendwo wieder in diesem Kampf, den Paulus gekämpft hat? Weil Leben für die Ewigkeit, Leben mit der Perspektive, dass das Leben ein Ende hat, heißt kämpfen für die Sache Gottes und nichts anderes. Sich einsetzen für die Sache Gottes, Zeit und Energie und Geld einsetzen für die Sache Gottes. Das ist Leben mit Blick auf die Begegnung mit Jesus. Und darauf kommt es am Ende an. Und auf nichts anderes. Wenn wir vor Jesus stehen, geht es nur darum, Jesus, ging es uns um deine Sache. Nichts anderes wird wichtig sein. War er groß in unserem Leben? Haben wir gebetet und gegeben, dass die Botschaft zu den Menschen kommt? Haben wir darum gerungen und gesucht, wie wir andere Gläubige weiterbringen können? Haben wir dafür gesorgt, dass die Lehre von Jesus richtig präsentiert und verkündigt wird? Haben wir Entbehrungen auf uns genommen für die Sache Jesu? Ich möchte dich fragen, wofür kämpfst du? Was ist dein Kampf? Oder gibt es in deinem Leben keinen Kampf? Ich weiß, viele Christen, die kämpfen für alles Mögliche. Pünktlichkeit, Ordnung und alle möglichen Vorschriften, aber verleugnen ganz, dass es hier um ganz, ganz andere Punkte geht, für die wir kämpfen, für die wir uns einsetzen sollten. Und deswegen, ich weiß nicht, wofür du kämpfst, wo du dich wiederfindest. Ich glaube, heute Morgen sitzen auch hier einige, die wissen ganz genau, sie kämpfen nicht. Aber sie hören das und werden hier gleich rausgehen und in ihrem Leben wird sich nichts ändern. Aber vielleicht spricht Gott genau in diesem Moment jetzt zu dir und legt seinen Finger in deine Wunde und sagt, so und so, du hast bisher kaum etwas für meine Sache getan. Vielleicht hast du mich sogar ganz vergessen. Und ich lade dich ein, dich zu ändern. Und ich lade dich ein, dich zu beteiligen an diesem Kampf. Und dann bleibt dir nichts anderes, als zu sagen, Gott, vergib, ich möchte mich einsetzen. Ich möchte für diesen Tag leben, an dem ich vor dir stehe. Und ich möchte nicht beschämt sein. Ich möchte nicht mit leeren Händen dastehen, sondern ich möchte stolz dir entgegentreten. Dazu lädt uns eigentlich dieser Satz ein. Kämpfe den guten Kampf. Und wenn du nicht kämpfst, dann bekenne und ändere dich. Und bitte Gott darum, dass er dich verändert. Als zweites die Aufforderung, die Paulus dann formuliert. Er hat den Lauf vollendet. Wir haben hier einen Läufer unter uns, das ist der Philipp im grün-blau gestreiften Pullover. Das ist ein richtiger Läufer. Und der hat schon richtig gute Läufe vollendet. Und ich bin richtig stolz, so einen Läufer zu kennen. Aber hier haben wir einen anderen Läufer. Und wir müssen begreifen, das Leben als Christ ist kein Sprint. Das Leben als Christ ist ein Lauf, wo es darum geht, dass wir am Ende ankommen. Schnell anfangen zu laufen, das weiß jeder, das weiß der Philipp auch. Wenn er am Anfang Vollgas gibt und seine Kräfte nicht einteilt und am Ende nicht ankommt, dann bringt all die Geschwindigkeit, die er am Anfang hatte, gar nichts. Sondern es geht darum, dass wir am Ziel ankommen. Und das war dem Paulus so wichtig. Und er spricht davon auch in 1. Korinther 9. Und ermutigt dort die Christen und sagt, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle. Aber nur einer erlangt den Siegespreis. Und dann sagt Paulus, lauft ihr so, dass ihr ihn erlangt. Lauft so, dass ihr siegreich seid. Und wenn nächstes Jahr in Olympia in London wieder die Medaillen vergeben werden, dann ist es für den, der da teilnimmt, nicht nur diese olympische Idee, dabei sein ist alles, die ist auch wichtig, aber das Größte für einen Läufer bei Olympia ist die Goldmedaille. Und das Größte für uns Christen ist, wenn wir sagen können, wir haben den Lauf vollendet. Wir haben von Anfang bis zum Ende durchgehalten. Und die Frage ist, haben wir das im Blick? Oder sind wir manchmal so minimalistisch, so zufrieden? Unser Leben ist einfach ein Spaziergang und manchmal setzen wir uns auf eine Bank und bewegen uns überhaupt nicht mehr. Aber beim Paulus ging es um ganz was anderes. Lasst uns laufen! Lasst uns auf dem richtigen Kurs bleiben! Und lasst uns mit Kräften ihm entgegengehen. Es wird eine Geschichte berichtet, ein großer Kampf in der Antike zwischen den Griechen und den Persern. Und das griechische Reich stand wirklich auf der Kippe und hätten sie verloren, hätte sich das griechische Reich niemals so entwickelt. Und es gab große Befürchtungen, dass die Griechen den Kampf gegen die Perser verlieren werden. Aber sie haben den Kampf von Marathon gewonnen. Und als dieser Kampf dann gewonnen war, dann lief ein Soldat los und rannte Tag und Nacht bis nach Athen vor die Regierenden. Und als er dann in Athen ankam, dann rief er voller Jubel, wir haben gewonnen. Und dann fällt er tot um und stirbt. Und so wünsche ich, dass wir Christen leben. Tag und Nacht voller Kraft laufen, bis wir am Ende ankommen und sagen, wir haben gewonnen. Wir sind am Ziel angekommen, mit dieser Intensität zu laufen und nicht mit nichts anderem zufrieden zu sein. Das wünsche ich uns. Und als letztes, Paulus sagt, er hat den Glauben bewahrt. Er hat den Glauben gehalten. Und für dich und mich gilt, bewahre den Glauben. Dem Paulus war das so wichtig, er hat dafür gelebt, er hat dafür gekämpft, er hat sich dafür eingesetzt, dass die Botschaft von Gott im Leben von Menschen groß gemacht wird, dass sie daran glauben. Er selber, er hat daran festgehalten, er hat Gottes Wort verkündigt, er hat niemals Kompromisse gemacht, hat niemals gezweifelt, hat niemals in Unglauben gehandelt und hat viel, viel einstecken müssen, viel Leid erlebt, viel Gegenwehr, viel Verfolgung. Aber eines zeichnete ihn aus, er hat den Glauben bewahrt. Wenn wir das Leben von Paulus anschauen, dann müssen wir sagen, Mann, hat der nicht mal Grund gehabt zu sagen, ich will nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Er hat viel Grund gehabt, aber er hat den Glauben bewahrt. Und deswegen wünsche ich uns, vielleicht kommen in unserem Leben auch mal Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, die uns zu schwer werden, dass wir es nicht mehr ertragen können. Dann lasst uns trotzdem den Glauben bewahren, dass da ein Gott ist, der die Dinge unter Kontrolle hat. Das wusste Paulus. Bei all der Gegenwehr, bei all dem Leid, bei all den Verfolgungen wusste er, da gibt es einen Gott, der keinen Fehler macht. Und das möchte ich dir auch heute Morgen zusprechen. Gott macht keine Fehler. Und du darfst an ihm nicht zweifeln. Gott hat seinen Plan. Und das Einzige, was dir und mir gut tut, ist, ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt, wie der Psalmist in 116, ich glaube, auch wenn ich Gott nicht mehr erlebe, ich glaube, auch wenn alle gegen mich sind, ich glaube, auch wenn ich nicht mehr kann. Paulus hat es gemacht. Und am Ende seines Lebens sagte er, es gab für mich so viel Grund, den Glauben aufzugeben. Aber ich habe den Glauben bewahrt. Und in deinem Leben, in meinem Leben kommen Momente, wo wir uns fragen, was hat der Glaube eigentlich noch für eine Bedeutung, für einen Sinn? Man setzt sich ein, man tut dies und das für Jesus. Und was hat man davon? Ist am Ende doch immer nur noch der Blöde, der Verachtete, der Geschlagene. Paulus macht es dir deutlich, lass uns daran festhalten. Darauf. Und dann als letztes, und da müssen wir nochmal in Vers 8 gucken, worauf läuft das hinaus? Wir leben mit der Perspektive auf das Ende. Wir wollen das Leben leben, indem wir diese Anweisungen befolgen. Und dann als letzte Frage, bist du bereit für die Ewigkeit, wenn du an die Begegnung mit deinem Herrn denkst? Denkst du ab und zu an diese Begegnung? Paulus, dem war das so wichtig. Er sagte zu den Philippern, Philippa, es ist mein herzlichstes Verlangen, aus dieser Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Paulus ist für mich da ein bisschen weit weg. Ich sage ehrlich, da bin ich nicht. Aber es ist das Kostbarste, bei Jesus anzukommen und zu wissen, da müssen wir hin, dafür sind wir geschaffen. Und hier sagt Paulus, dafür habe ich gelebt. Diese Begegnung mit meinem Herrn. Und er war sich so sicher, nach dem Tod wird er von einem Moment auf den anderen seinem Herrn entgegentreten und ihn sehen. Er will aus der Welt scheiden und bei Christus sein. Und dazwischen gibt es nichts. Und die Frage ist, sind wir bereit für diese Begegnung? Wollen wir sie? Und dann sagt Paulus hier, also in Vers 8, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, geben wird an jenem Tag. Paulus weiß, da wartet eine Belohnung auf ihn. Das ist nicht irgendwie ein Himmel. Wir wissen manchmal gar nicht, was wartet da auf uns. Aber er sagt, da wartet eine Krone oder ein Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und da wartet ein Herr, der der gerechte Richter ist, der ihm diese Krone geben wird. Und Paulus selber hat ja auch darüber gesprochen, als er in 2. Korinther 5, Vers 10 sagt, wir Christen, du und ich, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange für das, was er getan hat, es sei gut oder böse. Das heißt, wir werden Jesus entgegentreten. Und auch in Matthäus 25, wo Jesus das Gleichnis von den Talenten bringt und dem einen das anvertraut, dem anderen das und am Ende kommt der Herr wieder und der eine hat viel gewirtschaftet und der andere hat viel gewirtschaftet und dann die Botschaft von Jesus, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Also die Bestätigung von Jesus, der Lob von Jesus und die Belohnung von Jesus, das ist das, was wir erwarten, wenn wir ihm begegnen. Und die Frage ist, haben wir das im Blick? Haben wir das im Blick, dass das, was wir hier in diesem Leben leben, vor Jesus eines Tages zählt? Und das, was wir nicht gelebt haben, zählt ebenso. Und viele Christen wollen einfach nur in den Himmel. Aber im Blick zu haben, dass dieser Himmel eine Ewigkeit lang währt, und wenn wir in diesem Leben schon dafür vorsorgen, dass wir belohnt werden, warum nicht alles dafür einsetzen? Wir wollen hier auf Erden Lohnerhöhungen und streiten dafür und wollen sie so gerne, aber die Lohnerhöhung, die uns nie wieder genommen wird, die kümmert uns überhaupt nicht. Paulus wusste, diese Lohnerhöhung, die wird er erhalten, und er hatte das im Blick. Es geht aber noch um viel mehr als um eine Lohnerhöhung, sondern es geht um diesen Blick. Und das ist so gut hier in diesem Buch beschrieben. Es gibt da einen Moment, wo dieser Li Kuan dann nach diesem Leben im Leid, nach diesem Leben in Entbehrungen, wird dann beschrieben, der Autor beschreibt es sehr schön, wie er Jesus begegnet. Und wer das liest, den kann das einfach nur zu Tränen rühren, wie dann der Jesus steht. Und Jesus wird auch eines Tages vor dir stehen, mit Händen, die durchlöchert sind. Und du wirst zum ersten Mal in deinem Leben merken, was dieser Herr für dich getan hat. Und wie wirst du dann vor ihm stehen? Das ist die Frage. Wirst du dann beschämt dein Haupt niederneigen und sie denken, Jesus, das hast du für mich getan und was habe ich für dich getan? Oder wirst du sagen, Jesus, danke dir. Du hast mich erlöst, du hast mich erkauft mit deinem Blut und ich habe das wertgeschätzt. Ich habe dafür gelebt. Ich habe mich eingesetzt für deine Sache. Der Apostel Johannes sagt es, und nun Kinder, bleibt in ihm, damit ihr, wenn er geoffenbart werden wird, nicht zu Schanden werden. Das heißt, es gibt einen Moment, dass wir vor Jesus stehen und wir haben nichts vorzuweisen. Und wir stehen da beschämt. Oder wollen wir ihm entgegentreten mit Freude, mit Stolz? Es gibt diese zwei Möglichkeiten. Und Paulus erzählt hier von der Krone der Gerechtigkeit, die ihm gegeben wird. Aber ich sage es euch, Paulus wird diese Krone nicht selber nehmen und sie sich auf den Kopf setzen, voller Stolz. Ah, ich habe es geschafft, ich bin der Mann. Paulus wird Jesus entgegentreten und sagen, nein, Jesus, das kann ich nicht. Ich habe doch nur getan, was ich zu tun schuldig war. Also voller Demut, nicht voller Ansprüche, sondern, und das ist das Beispiel von den Knechten, die nur getan haben, was sie zu tun schuldig waren. Sie erwarten kein Lob. Und das brauchen wir niemals erwarten bei Jesus, sondern eigentlich gehört es zu unserer Pflicht und zu unserer Haltung. Und deswegen lasst uns diesen Moment im Blick haben. Ich möchte dich fragen, was denkst du über diesen Moment, über diese Begegnung mit Jesus? Willst du sie überhaupt? Sehnst du dich danach? Hier schreibt Paulus, die er nicht nur mir geben wird, diesen Siegeskranz, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Die nicht nur seine Erscheinung lieb haben, sondern die ihn lieb haben. Die nach ihm verlangen, die auf ihn warten und dessen größte Sehnsucht es ist, Jesus zu sehen. Und die Frage ist, hast du diese Sehnsucht? Und wenn nicht, warum nicht? Die Frage muss sich jeder stellen, denn das bedeutet es, im Blick auf die Ewigkeit zu leben, heißt es, ich werde eines Tages Jesus sehen. Und dafür möchte ich leben. Ist dies der Tag, an dem ich sterbe? So beginnt dieses Buch. Und diese Frage müssen wir uns jeder mal stellen. Ist dies der Tag, an dem ich sterbe? Denn für diesen Tag müssen wir bereit sein. Paulus, der war bereit für diesen Tag. Er hat das Ende im Blick gehabt, er hat sein Leben gelebt, er hat den Kampf gekämpft, er hat den Lauf vollendet, er hat den Glauben bewahrt und er wusste, er wird belohnt werden. Und ich lade uns ein, uns zu fragen, wie wollen wir leben, wenn wir auf das Ende schauen? Was sollen andere am Ende unseres Lebens über uns sagen? Was erwarten wir, was wünschen wir uns? Die Antwort kann ich nicht für meine Frau geben. Und sie kann sie auch nicht für mich geben. Diese Antwort muss jeder für sich persönlich beantworten. Wie möchte ich Jesus entgegentreten? Amen. Ich will noch beten. Ist dies der Tag, an dem ich sterbe, Jesus? Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es der morgige Tag sein. Vielleicht wirst du mir noch 50 Jahre geben. Aber ich möchte bereit sein für diesen Tag. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns alle dahin bringst, bereit zu sein für diesen Tag. Paulus war bereit. Paulus konnte zuversichtlich seinem Tod entgegensehen, weil er wusste, er hat alles getan. Herr, aber wie viel haben wir an Schuld auf uns geladen, durch unsere Gleichgültigkeit, durch unsere Lauheit, durch unsere Lehre, mit der wir durchs Leben gehen. Ich bitte dich, weck uns auf, hilf uns zu leben mit diesem Tag im Blick, diesem Tag, an dem wir dir entgegentreten. Jesus, ich wünsche mir so, dass du zu jedem von uns sagst, recht so, du guter und treuer Knecht, recht so, du gute und treue Magd. Geh ein in die Freude deines Herrn. Herr, wir können nur zu dir laufen und wir können nur dich bitten, dass du uns hilfst, so zu leben, dass du uns eines Tages loben wirst. Amen. Amen.